Weihnachten. Noch eine Woche? Nee, nicht mal eine, zwei Tage noch. Dann ist es schon soweit. Und ich darf jetzt heute den Bogen spannen und unser Richterbuch abschließen und will euch mitnehmen und hoffentlich vorbereiten auf die nächsten zwei Tage. Wir haben ja eine spannende Predigtreihe, so fand ich zumindest, ja, in dem Richterbuch. Diese großen Persönlichkeiten, die man oft so als Kind, die so Heldengeschichten hört, ne, von dem Simson, von dem Gideon. Aber wir haben natürlich festgestellt, die sind alle nicht so gut weggekommen am Ende, gell? Wenn man so ganz die Sachen zu Ende liest. Und so endet auch das Richterbuch mit einem ganz, ganz frustrierenden Satz. Und das ist eigentlich unser Outline für heute. In Richter 21, Vers 25 heißt es, in jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Punkt. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Also diesen Satz muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, was es eigentlich heißt und bedeutet. Und ich merkte beim Vorbereiten, es ist ein extrem vielschichtiger Satz mit einer ganz großen Bedeutungsspanne und sagt ganz viele grundlegende Wahrheiten. Genau, bevor ich da komme, meine drei Hauptgedanken, einfach mal da stehen bleiben, am Anfang mal zu denken, ja okay, jeder tat, was recht war in seinen Augen, was heißt denn das? Und dann jetzt, wie sieht es aus Gottes Sicht aus? Jeder tat, also was tut jetzt Gott aus seinen Augen, was recht ist? Und dann die dritte hoffentliche Konsequenz am Ende, dass wir sagen, ja okay, wir wollen tun, was in Gottes Augen recht ist, nicht was wir denken. Also Israel auf jeden Fall hatte zur Zeit keinen König, keinen Richter, keinen Anführer. Und der Satz so für mich, der bringt so unterschwellig raus, dass es eigentlich ein Problem ist, wenn wir keine Führung haben. Also dass Gott eigentlich uns Menschen so geschaffen hat, dass wir Führung brauchen. Dass wir so angelegt sind auf Leitung, ohne das herrscht ein Stück weit Chaos. In der Politik würde man sagen, Länder nicht so wie Anarchie. Fehlführung, ne, dann ist halt sich so jeder der Nächste und wird mehr und mehr so zum Tier. Könnt ihr vielleicht an euren Geschichtsunterricht zurückerinnern, der bekannte Satz, Homo, Homini, Lupus, der Mensch ist ein Mensch, dem Menschen kein Mensch, solange er nicht weiß, welche Art er ist. Kurze Fassung ist der Mensch ein Wolf. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, den Satz. Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Stammt aus dem dritten Jahrhundert dann von dem Staatstheoretiker Thomas Hobbes. Und da fällt auf, an dem Bild finde ich, dass der Mensch dann irgendwann so ein bisschen zum Tier wird. Und wenn der Mensch zum Tier wird, dann sind so die Instinkte das große Thema. Und der große Unterschied, denkt man ja bei uns, ist eigentlich, dass man als Mensch mehr so vom Verstand her tickt. Also dass unsere Logik, unser Gehirn uns mehr steuern sollte. Aber ich behaupte, dass wir eigentlich auch tief emotionale Menschen sind. Und viel mehr aus Instinkten und Emotionen heraus handeln, als wir es vielleicht vom Verstand her wollen. Also ich hoffe, die meisten von euch haben ihre Weihnachtsgeschenke. Es gibt ja noch ein bisschen Zeitpuffer, habt ihr noch, aber wenig. Und ich weiß nicht, wie es euch geht beim Einkaufen, wenn ihr jetzt in Bräuni geht und ihr habt ja eure Liste, ihr braucht drei Geschenke, das, ja. Und dann gehst du da rein und da ist ja alles ganz nüchtern. Also da gibt's ja da so weiße Regale, wo die Produkte einfach aufgestapelt sind, ne, ausgezeichnet, keine Musik, alles ganz steril und hilft jedem einfach seine Liste abzuarbeiten und zu kaufen, ne. So läuft es ja nicht. Das ist ja genau andersrum, ja. Das ist alles, also, wenn du da reinkommst, da glitzert's und leuchtet's. Und überall ist Musik und da kommt jetzt so eine Kaufemotion rein und dann wird der Geldbeutel immer ein bisschen offener und aus den drei Geschenken werden's dann acht am Ende. Und keiner weiß, wie es wurde, ja. Weiß auch nicht. Ich hab plötzlich zwei diesen Taschen, die ich da raustrage, ja. Also Emotionen, die Werbung weiß, wie wir ticken, wie wir's funktionieren. Das ist ein ganz großes Thema. Und jetzt, wenn du keine Führung hast und so weiter, dann geht's nur noch drum so, dass jeder so seine Bedürfnisse erfüllt kriegt, dass er überlebt, dass er miteinander klarkommt. Und Israel hatte keine Führung. keinen Königen und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und damit war ausgesagt, dass immer mehr Chaos da war, also praktisch, dass der Mensch ohne Orientierung eigentlich mehr und mehr zum Wolf wurde. Ist aber Führung da, bedeutet, dass aber nicht jeder machen kann, was er will. Sondern hast du jemanden, der erstmal Orientierung gibt, Leitlinien vorgibt und idealerweise auch die einfordert. Also der auch die kontrolliert, der sagt, ja, nee, Leute, kann hier nicht jeder machen, was er will. Kann hier vorne nicht jeder in der Gemeinde machen, was er will. Wir haben hier ein paar Leitlinien und wir fordern die auch ein. Und in Israel hatte ja solche Leitlinien. Also die hatten ja von Gott die 10 Gebote und vieles bekommen, aber haben die einfach ignoriert. Haben gesagt, Gott, also bitte, die Bibel ist ja lächerlich, Leute. Wir machen das wie die anderen Völker um uns herum. Wir machen das wie die. Wir lehnen unseren Gott ab. Aber faktisch waren sie damit führungslos. Haben deren Götter angebetet, deren Sitten übernommen. Und am Ende, was lesen wir in den letzten 2 Kapiteln des Richterbuchs, hat so weit geführt, dass sie sich beinahe selbst zerstört haben. Und zwar haben sie eigentlich den ersten Bürgerkrieg angefangen. Also da zerfleischen sich auf einmal Stämme, wie so Wölfsrudel, die aufeinander losgehen. Und jetzt beobachtet Gott es die ganze Zeit. Das ganze Richterbuch hindurch. Und für mich zeigt sich eigentlich eins, dass Gott enorm frustriert ist. Über sein Volk sagt, das sind eigentlich meine Leute. Und wenn ich das sehe, was die machen, boah. Und man merkt, er schweigt auch immer mehr. Also Gott wird irgendwie immer ruhiger im Laufe des Richterbuchs. Und an einer Stelle, eine Predigt, die ich halten durfte beim Jephtha, da hat Gott mal eigentlich seinen Frust einfach mal Lauf gelassen. Einfach mal geäußert, wie es ihm geht. In Richter 10 hat er mal gesagt, habe ich euch nicht von den Ägyptern, den Ammoniten, den Amoriten, den Philistern, den Sidonitern und so weiter gerettet? Hey, als ihr euch unterdrückten, habt ihr zu mir geschrien und ich habe euch errettet. Dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient. Deshalb werde ich euch nicht mehr retten. Geht und schreit zu den Göttern, die ihr für euch gewählt habt. Soll sie euch doch in dieser Stunde der Not helfen. Also geht doch dahin, Leute. Da habt ihr doch alle Altäre von Baal und was sie da alles zusammengenagelt haben. Schreit doch die an. Aber Leute, die können nichts. Das sind nichts. Und die geben auch keine Orientierung. Die haben keine Ahnung vom Leben. Die wissen, wie das Leben gut funktioniert. Das sind alles nur ausgedachte Dinge. Und dabei hat er sich ja alles anders gedacht. Nämlich Gott will bis heute, und das hat sich durchgezogen vom Anfang der Bibel bis zum Schluss, er will die Hauptfigur, die Führung sein von uns Menschen. Und zwar nicht als Herrscher, nicht als Unterdrücker, sondern als Gott, der uns Menschen liebt und als Gegenüber ernst nimmt. Und damit Zusammenleben funktioniert, und er hat gesagt, okay, ich habe euch auf Führung angelegt, deswegen schicke ich euch Führungspersönlichkeiten, geistliche Führungspersönlichkeiten, die euch ständig auf mich hinweisen sollen und die sich selber wieder mir gegenüber verantworten müssen. Und er hat da immer starke Leute ausgewählt. Also wenn ihr die Bibel mal so ein bisschen gedanklich, wer sich da ein wenig auskennt, durchgeht, das fängt an bei einem Abraham, da gibt es einen Jakob, da gibt es einen Josef. Das waren starke Persönlichkeiten, da konnten sich andere orientieren und die haben die geführt, aber immer auf Gott hingewiesen. Und die waren auch nie so, haben nie sich so einen Status für sich beansprucht, als wenn sie selber Götter wären. So ein Pharao in Ägypten, der hat sich anbeten lassen wie ein König, wie ein Gott. Oder der Kaiser in Japan, ich hatte es mal in der Predigt, ist für manche bis heute noch wie so ein Gott. Und Leute beten eigentlich zu denen. Aber vor den Richtern, da waren es immer nur Leitungspersönlichkeiten. Und zwar ein Mose zum Beispiel und ein Josua. Das waren Mittler, die Gott gebraucht hat. Ihnen hat Gott die wichtigsten Leitlinien für unser Leben gegeben. Die 10 Gebote und die sollten die den Leuten weitergeben. Und da ist interessant, die 10 Gebote, so einer der großen Meilensteine, wo jetzt Gott sagt, ich gebe euch Orientierung. die teilen sich an diese zwei Teile auf. In dem zweiten Teil geht es um unser Miteinander und in dem ersten Teil geht es um dieses Grundprinzip, wer soll König über unserem Leben sein? Hört mal die ersten Verse, was Gott sagt in den 10 Geboten. Sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst hier kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser oder unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation hinein gnädig sein. Also man merkt schon, beim Lesen der 10 Gebote sagt Gott eigentlich, ich möchte, dass ihr an mich gebunden seid. Ich soll euer Gott sein. Und dazu begabt jetzt Gott Menschen, die das organisieren, die leiten, die sagen, okay Leute, wir müssen an unseren lebendigen Gott im Himmel denken, an den beten. Und diese sind dann für eine Zeit eingesetzt und auch wieder Gott gegenüber verantwortlich. Und die haben jetzt auch nicht die riesen Sonderprivilegien. Also so, dass sie plötzlich so extrem aushausig leben sollen, sondern die sind eigentlich relativ normalos. Und ich habe mir überlegt beim Vorbereiten, ob das wohl vielleicht von unserer christlichen deutschen Geschichte hin in die Politik eingegangen ist. Vor kurzem mein Hans mich gefragt, du Papa, wo wohnt denn eigentlich die Angela Merkel? Also soweit ich weiß, hat die eine Wohnung in Berlin da neben dem Bundestag irgendwo um die Ecke. Eine Wohnung? Ja, eine Wohnung. Wie, die ist Bundeskanzlerin und hat nur eine Wohnung? Also ja, du, also man ist ja so bei den deutschen Politikern, also die kriegen schon ein bisschen Geld entsprechend, aber das ist schon auch sowas, eigentlich würde ich sagen, vom Ansatz her so ein Ehrenamt auch. Also man soll eigentlich dem Volk dienen und es ist nicht dazu da, um reich zu werden. Also ein deutscher Politiker wird nie so einen Palast wie der Erdogan in der Türkei sich bauen können. Es wird nicht funktionieren, da würden alle sagen, ja, geht's noch? Und so. Da haben wir andere Themen, die wichtig sind. Also die hatten nie diese Sonderprivilegien, sondern waren einfach Leiter mit ein bisschen anderem Status. Und jetzt, seit Mose, sind Jahrhunderte vergangen und Israel hat völlig den Gottesbezug verloren. Und dann gibt es nochmal so eine kurze Zwischenphase mit dem Samuel, aber seine Söhne, die hatten mit Gott auch gar nichts am Hut. Und jetzt wollte Israel einen König, einen richtigen König, so wie alle anderen auch. Wir wollen genauso sein wie die. Und jetzt hört mal, wie Gott es findet. Wie Gott es findet, dass ein Volk sagt, wir wollen einen König haben. Und da sagt er zum Samuel, auch, ich würde sagen, auch frustriert, hör auf die Stimme des Volkes, auf alles, was sie sagen, antwortete der Herr. Denn nicht dich weisen sie zurück, sondern mich. Sie wollen mich nicht länger als König. Sie tun, was sie immer getan haben, als ich sie aus Ägypten hierher gebracht habe. Denn sie haben mich wieder vergessen und sind anderen Göttern nachgelaufen. Und jetzt tun sie dir dasselbe. Erfülle ihre Bitte, aber warne sie deutlich davor, wie ein König über sie herrschen wird. Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte Israels und der Weltgeschichte. Und da lässt jetzt Gott die ersten Könige kommen, an David, an Salomon, an Absalom, wie sie alle heißen. Und er lässt es frustriert zu und dann, wenn ihr so die Königszeit beobachtet, das ist ein einziges Auf und Ab. Und die Könige hatten Sonderprivilegien und die haben das Volk geherrscht und ausgenutzt und jeder musste abgeben und es war eigentlich keine gute Zeit, würde ich sagen, für Israel. Und am Ende endet das Ganze in relativem Chaos. Sie werden erobert, Nebukadnezar kommt, das Land wird zerstreut. Also die Könige haben eigentlich Israel ins Chaos geführt, kann man sagen. Und Gott hat sich gefühlt zurückgezogen. Nämlich mit Malachi endet das Alte Testament und dann hört man nichts mehr. Dann spricht Gott nicht mehr 400 Jahre lang. Der spricht nicht mehr. Der sagt nichts mehr. Einfach Funkstille. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich denke da immer wieder dran rum, aber komme dann eigentlich zu einer ganz anderen Sache, dass es mich immer mehr staunen lässt. dass Gott nicht aufhört, sondern dass er jetzt eine Lösung findet. Ich bewundere seine unglaubliche Treue und Liebe, und dass er uns Menschen nicht aufgibt und loslässt und dass er mal wieder die Kurve kriegt. Die Kurve hin zu uns und genau wieder zu dem alten Ansatz zurückkommt, mit dem Wunsch und Ziel, dass er der König über unserem Leben ist. Und so mein dritter Gedanke, jeder soll eigentlich tun, was recht ist in Gottes Augen. Und der Jürgen hat es vorgelesen, sein Wunsch war, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Und wie tickt er? Wie ist er? Ein Gerechter. Siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reisend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen. Und der König kommt. Und so fängt dann auch die Weihnachtsgeschichte an. Interessanterweise. Matthäus, Kapitel 2. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft des Königs Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus dem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Also der König ist gekommen. Wir haben seinen Stern gesehen. Und die wollten jetzt ihn anbeten. Keine Ahnung, wie das war mit dem Stern. Ne? Da haben die wahrscheinlich einfach beobachtet und dann war der vielleicht in Form von der Königskrone. Keine Ahnung, aber der Stern, das war klar, das war deutlich für sie. Leute, da muss ein König geboren sein. Und was macht man vor einem König? Und dann kommt und wirft sich nieder und betet einen König an. Habt ihr schon mal gemacht? Also wir, Bernie und ich, haben mal Freunde besucht in Afrika, in Sambia. Da sind so die einzelnen Regionen, da sind so Chiefs zuständig, so Häuptlinge. Und da ist es so, ja, da kannst du nicht einfach reingehen und dann so, hallo, dem die Hand schüttelst, geht das? Und dann, wir waren da und dann musste ich auch mich zum ersten Mal ernsthaft vor jemand richtig niederknien und verbeugen, ja. Richtig verbeugen, weil der das einfordert als König, Respekt zollen. Und jetzt kommt der König selber und der kommt jetzt, um sein Königreich aufzubauen und aufzurichten. Und ein König, der braucht ein Volk und das sammelt er, die Gemeinde, ja. Kann alles beobachten in der Bibel. Und ein König kommt mit seinen Ideen, mit seinen Vorstellungen, mit dem Orientierung und Leitlinien, die er bringt. Und jetzt lest mal das Matthäus-Evangelium, die Bergpredigt. All das bringt jetzt unser König Jesus Christus in die Welt hinein. Und die drei Weisen, die sind für mich jetzt so das Vorbild, die kommen, um anzubeten. Und die sind vorbereitet. Und in 2 Tagen ist es soweit. Da feiern wir Heiligabend. Und ich dachte, hey, ich will euch jetzt nochmal mitnehmen, dass es vielleicht so eine Vorbereitungszeit wird. Und jetzt stellt euch das mal wirklich so vor, die Könige, wie es denen ging, als sie diesen Stern entdeckt haben, die waren ja außer Rand und Band. Die hatten ja keine Prophetie oder nichts, die haben nur diesen Stern gesehen, aber das war so deutlich, so klar, dass sie alles Mögliche an Tollem eingepackt haben und haben sich auf die Reise gemacht, diesen Stern zu finden, diesen König zu finden. Die haben alle Strapazen, tausende von Kilometern auf dem Kamel, oh, in der Wüste. Hey Leute, es war keine Abenteuersafari, sondern es war richtig mühsam, da nach Israel zu kommen. Und diese Spannung, stimmt das? Und diese Neugierde und diese Vorfreude. Ach, leider haben wir keine Aufzeichnungen von den Reisenotizen. Das wäre echt spannend, ja, von den drei so Reisenotizen, was sie da alles sagen und wie sich der bewegt und auf jeden Fall kommen sie nach Jerusalem. Und dann die Ernüchterung. Keiner weiß was davon. Keiner rechnet damit. Sie gehen zu König Herodes, der schaut die komisch an, ist allerdings ein bisschen bestürzt. Klar, er ist bis jetzt eigentlich der König, ja. Der erste Schock legt sich, er holt seine Wissenschaftler. Das waren so die Bibelkenner der damaligen Zeit, die Theologen. sagen sie, ja, da ist eine Notiz im Micha-Buch, da steht was von Bethlehem. Du Bethlehem Ephrata bist zwar klein, um unter den großen Städten Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. Also da wird vorausgesagt, das war schon vorher, war der schon. Und natürlich, also wenn ich die Reaktion von dem Herodes anschaue, dann ist es für mich so ein bisschen Bethlehem, so vielleicht wie Lehnweiler oder so hier. Also Bethlehem, Leute, also da, als so ein Kuhkopf, das hat ja wirklich gar keine Bedeutung. Also da soll ein König hier. Also auf jeden Fall, irgendwie hat man das Gefühl, der Herodes, alle waren wieder richtig entspannt, sozusagen. Und ja, also wenn er ihn findet, da kommt er nochmal vorbei und dann kommen wir auch zum Anbeten. Also dachte ich, was für ein Unterschied. Die einen platzen schier vor Spannung, weil sie den König suchen. Und die anderen tun es ab so, all die Geschichten. Kindergram. Tust du es heute auch noch? Die einen werden an Heiligabend die Geschenke auspacken, weil es ja erst wieder nach dem Fußball, und dann hat er eigentlich schon gefragt, ja, Heiligabend, wann macht denn die Kneipe in Darmsheim? Wann macht die abends wieder auf? Ach, ah ja, super, ja, da komme ich dann auch. Also gibt es die einen, die sagen, ja, du, also, ein paar Geschenke, gutes Essen, könnte auch jeder andere Tag sein. Aber gibt es aber die anderen, die verstanden haben, wer da kommt? Der König, der über unserem Leben stehen will. Der König, der unser großer König überhaupt ist. Und viele der Lobpreislieder, die wir hier singen, ist interessant, dass sie so oft vom König sprechen. Dass sie so oft den König verehren und huldigen. Der König, der gekommen ist, um für mich und mein Leben Verantwortung zu übernehmen. Der gekommen ist, um mich zu führen, zu retten und zu leiten. Der gekommen ist, um mich durchs Leben durchzubringen. Jetzt haben wir noch 2 Tage Zeit. Und ich dachte, so im Bilder, lasst uns doch jetzt 2 Tage nach Bethlehem gehen, wie die 3 Weisen aus dem Morgenland. Mit der großen Spannung, die immer größer wird, wen erwarten wir denn da? Wer ist denn da drin in dem Stall und der Stern, der uns dorthin führt? Und was wird uns da erwarten? Und die Vorfreude, ich glaube, die sind wirklich am Ende schier geplatzt. Und jetzt haben wir noch 2 Tage, und heute Abend, ja, können noch Adventslieder singen. Und uns mal diesen Text zu Gemüte führen, um was es da geht. Vielleicht ein bisschen mehr als Feliz Navidad oder so. Es gibt auch ein bisschen bessere Lieder. Ja? So richtig inhaltsvolle Weihnachtslieder, um zu verstehen, dass der König gekommen ist und der König in meinem Leben ist. Und dann vielleicht nochmal zurückblicken auf das letzte Jahr und zu realisieren, ein König, der übernimmt Verantwortung für mein Leben. Und ich hatte ja mal die Idee, bei der einen Predigt über das Richterbuch so eine Erinnerungskiste zu bauen. Also wenn wir mit Gott Dinge erlebt haben in unserem Leben, dass wir dann irgendwie einen Notizzettel mal oder ein Bild mal oder ein Foto oder einen Gegenstand reinmachen und dann können wir die rausholen und dann haben wir da sofort eine Erinnerung. Was ist denn da passiert? Und warum nicht mal hinsetzen sich oder mit der Familie und mal die Kiste aufmachen und mal zurückblicken. Was hat denn der König in dem Jahr in meinem Leben Verantwortung übernommen und mich geführt und mich beschenkt. Mit dem Ziel, dass es dann immer wieder neu am Staunen kommt, der König, der 400 Jahre geschwiegen hat, Gott, der eigentlich immer zurückstecken musste, nie aufgegeben hat, sondern gesagt hat, ja, jetzt komme ich, um König zu sein über unser Leben. Und ich freue mich ganz arg, dass wir heute Abend mal feiern, weil wir feiern eigentlich, dass der König uns jetzt nachher einlädt zu seinem Tisch, zu seinem Fest, um nochmal deutlich zu machen, was er eigentlich für uns wirklich ist und bedeutet hat. Und ich würde jetzt gerne Schluss machen mit der Predigt und beten und lasst uns doch dazu aufstehen. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen unglaublichen Bogen von dem Richterbuch, wo kein König in Israel war, die ihren König dich vergessen hatten und dann keine Orientierung war, jeder tat, was er wollte und eigentlich war nur noch Chaos, dass wir jetzt dich haben als den König, dass du in die Welt gekommen bist und dass du so viel hinterlassen hast in dieser Welt für uns, Herr Jesus. Vielleicht auch viel Tradition, auch viel, jetzt ist Weihnachtsfest, viel, was sich eingebürgert hat, wie wir das kennen, wie wir das feiern, aber ich bitte dich, dass es uns wieder jedes Jahr neu packt, auch dieses Jahr. Und dass wir am Staunen sind und neu begreifen, dass du für uns gekommen bist, Mensch geworden bist als König. Und dass wir, wie die drei Weisen aus dem Morgenland, uns niederwerfen dürfen, freiwillig dich anbeten dürfen und nicht müssen, weil du unser König bist. Und ich bitte dich, wenn wir jetzt singen und eine Zeit haben des Lobpreises und des Abendmahls, dann begegne du uns. Begegne uns und zeige uns, wie du uns beschenkst, Herr. Amen.